Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Noch ein Wort zu den Toiletten. Das hat sich dann noch im Laufe der Tage ergeben. Heute sind sie noch nicht in Betrieb, denn da müssen vor der Abnahme mit dem Fliesenleger noch ein paar Dinge geklärt sein. Aber auf den Donnerstag zum Seniorennachmittag wird das dann soweit sein. Und wir hoffen, dass im Laufe dieser, allerspätestens in der nächsten Woche, der Installateur dann vollends auch die letzten Dinge zu Wege bringt. Aber ihr habt schon einen Blick reingeworfen und ich denke, so schlimm sieht's noch gar nicht aus. Dann wollen wir anfangen und auf Gottes Wort hören für den heutigen Sonntag, nämlich aus 2. Mose 20, die Verse 4 bis 6. 2. Mose 20, 4 bis 6. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, um die Frage der Bilder hat mehrfach heftiger Streit in der Christenheit getobt. Wir kennen die reformierte Bilderstürmerei, hier ein Bild davon, in der Zeit der Reformation. Weniger bekannt ist, dass es schon im 8. und 9. Jahrhundert, also schon rund 600, 700 Jahre vorher, den sogenannten byzantinischen Bilderstreit gab, also in der Ostkirche. Es ging natürlich bei beiden Auseinandersetzungen um die Frage, dürfen wir Bilder von Christus und anderen Personen oder Gegenständen anfertigen? Und darf solchen Bildern irgendeine Form der Verehrung oder Anbetung durch die Gemeinde zukommen? Und da prallten im Laufe der Kirchengeschichte die Meinungen zum Teil in ganz extremen Gegenpositionen aufeinander. Auf der einen Seite haben wir ein völliges Verbot von Bildern in Kirchen und Gemeinderäumen. Selbst ein schlichtes Kreuz ist da schon bei dieser Position unter Umständen verpönt. Die Gegenposition vertreten zum Beispiel die orthodoxe und die katholische Kirche. Hier werden Bilder und Statuen nicht nur in großer Zahl, auch von Gott dem Vater selbst gegebenenfalls aufgehängt. Diese Bilder werden auch verehrt und zum Teil regelrecht angebetet. Schon früh gab es hier Fehlentwicklungen und Auseinandersetzungen. So erließ der byzantinische Kaiser Leo III. Schon im Jahr 726 ein Edikt, das die Anbetung von heiligen Bildern verbot. Was aber umgekehrt heißt, dass die damals eben schon praktiziert wurde. Also wir sehen, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, leider hat es gar nicht lange gedauert, wenige Jahrzehnte, maximal Jahrhunderte, bis eine ganze breite Palette an Fehlentwicklungen und groben Irrlehren in der Christenheit Einzug gehalten hat. Und nur 60 Jahre später wurde dieses Verbot durch Kaiserin Irene, seine Nachfolgerin, bereits wieder aufgehoben und die Anbetung von heiligen Bildern also wieder offiziell zugelassen. Wo in diesem Wust von Meinungen befindet sich nun die rechte biblische Erkenntnis zum Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen? Ich denke, diese biblische Position zu finden ist so schwierig nicht. Wir müssen nur einen einfachen Grundsatz der Schriftauslegung beachten. Ich hatte schon gelegentlich auf einen Tübinger Professor verwiesen in Predigten, der hat uns Studenten eingebläut, Theologie treiben heißt lesen, was da steht. Lesen, was da steht. Man sollte denken, eigentlich ganz selbstverständlich. Also nicht lesen, was wir meinen zu wissen. Auch nicht lesen, was andere behaupten zu wissen. Zum Beispiel das Heer von Theologen. Sondern lesen, was wirklich im Wort Gottes geschrieben steht. Das Problem dabei ist, dass wir uns meist ziemlich sicher sind, dass diese beiden Dinge bei uns zumindest ein und dasselbe sind. dass das, worin wir lehrmäßig groß geworden sind, dass das, was wir meinen zu wissen, natürlich auch genau das ist, was geschrieben steht. Und dann tragen wir, zumeist ohne böse Absicht, unser bisheriges Verständnis in den Text ein. Wir müssen aber immer wieder bereit sein, genau diese, unsere bisherige Meinung vom Wort Gottes, auch in Frage stellen zu lassen. Manche kennen vielleicht den Film Die Feuerzangenbowle. Da fragt der Lehrer Bömmel, also was ist ein Dampfmaschine? Da stellen wir uns ganz dumm. Und wenn wir die Bibel lesen, liebe Geschwister, dann ist es auch immer wieder gut, wenn wir uns ganz dumm stellen. Dass wir so tun, als wüssten wir nichts, als hätten wir alles vergessen, was wir über dieses oder jenes Wort einmal gelesen haben und meinen zu wissen, und dass wir ganz frei von allem tatsächlichen oder vermeintlichen Vorwissen das Wort Gottes so zur Kenntnis nehmen, wie es geschrieben steht. Das ist ein wichtiger Ratschlag übrigens nicht nur für theologische Laien, sondern noch viel mehr für Theologen, denn die stehen ganz besonders in der Gefahr, das Wort Gottes nur noch zu lesen durch den Filter dessen, was sie im Studium gelernt haben und die vielen Bücher, die Gelehrten, die sie im Regal haben. Rechte Theologie aber heißt nicht lesen, was irgendwer drüber geschrieben hat, sondern lesen, was geschrieben steht im Wort. Wir merken aber auch ganz positiv für uns alle, ein guter Theologe kann jeder sein, der lesen kann. Deshalb war übrigens den Reformatoren das Lesen können so wichtig. Unser ganzes heutiges Schulsystem geht auf die Reformation zurück. Denn die haben gesagt, jeder Christ muss die Bibel lesen können. Und deshalb muss jeder Christ auch lesen können. Und die haben umfangreiche Schulsysteme aufgebaut. Damit es viele gute Theologen gibt, die in der Lage sind zu lesen, was da steht. Und dazu muss man dann eben nicht jahrelang Theologie studiert oder eine Bibelschule besucht haben. Jeder, der lesen kann, kann feststellen, was steht geschrieben. Was steht also nun wirklich geschrieben zum Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen? Wenn wir möglichst wörtlich übersetzen, dann heißt Vers 4, du sollst dir kein Standbild machen. Auch keinerlei durch Kunst geschaffene Abbildung dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Das Wort nennt also drei Dimensionen den Himmel, eingeschlossen mit der ganzen Engelswelt, das, was auf der Erde ist und auch das, was im Wasser und sonst unter der Erde ist. Davon kein Standbild, keine Statue, das meint der erste Begriff, oder eine Figur, eine durch Kunst geschaffene Gestalt. Wortglauber könnten nun argumentieren, das sind nur Statuen, dreidimensional geschaffene Bilder gemeint, gemalte Bilder, aber sind dann erlaubt. So ähnlich argumentiert die orthodoxe Kirche. Sie lehnt Statuen tatsächlich ab, auch weil diese im griechischen Götterkult verwendet wurden. Sie hat deshalb nur Ikonen, gemalte Bilder, die kennt ihr wahrscheinlich. Von diesen Ikonen, von diesen gemalten Bildern aller Art, quillt sie aber regelrecht über. Kommen wir später noch drauf. Wenn wir diesen Satz, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, wörtlich nehmen, so wie er dasteht, vor allem die zweite Hälfte, dann dürften wir überhaupt kein Bild machen. Dann müssten wir als erstes unser Fenster da vorn rechts rausschlagen. Da ist nämlich eine Taube drauf, wie jeder unschwer erkennen kann. Dann müssten wir im Anschluss an den Gottesdienst nach Hause gehen, all unsere Familienfotos von den Wänden reißen und all unsere Fotoalbum und Diasammlungen etc. schleunigstens in die Tonne kloppen. Und so steht's da. Du sollst dir kein Bild machen von irgendetwas, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was in den Wassern unter der Erde ist. Wir durften keine Blumen malen, keine Tiere fotografieren und so weiter. So hat der Islam fälschlicherweise die Sache vom Alten Testament übernommen und kennt deshalb als Schmuck nur Ornamente, aber keine Abbildungen von Menschen und Tieren und in der Regel wohl auch nicht ohne weiteres von Pflanzen, von nichts Geschaffenem. Und deshalb erließ schon im Jahr 720 der Kalif Yazid II. Für den Islam ein völliges Bilderverbot. Dass das so nicht gemeint sein kann, ergibt sich aus der Bibel selber. Ich betone ja auch immer wieder, unglaublich viel Unsinn in der Bibel, in der Christenheit ist entstanden und entsteht, weil Leute ein Wort aus der Schrift herausnehmen, es so lange kneten, quetschen, dehnen, was auch immer interpretieren und sie nehmen nicht den biblischen Gesamtzusammenhang. Wir müssen immer als erstes ein Wort nicht nur so nehmen, wie es da steht, an einer Stelle. Wir müssen immer fragen, was sagt denn die Bibel in ihrer Gesamtheit dazu? Wir kommen später noch auf das Gebot, du sollst nicht töten bzw. morden, da haben wir das gleiche Problem. Es gibt ungeheuer viele falsche Auffassungen zu diesem Gebot, einfach deshalb, weil das Gebot isoliert erstens falsch übersetzt wird, zweitens aus dem Gesamtzusammenhang der Schrift herausgerissen wird und völlig falsche Interpretationen und Behauptungen aufgestellt werden. Man muss es im Gesamtzusammenhang der Schrift sehen. So auch hier das sogenannte Bilderverbot. Die Bibel selber sagt uns, dass so dieses totale Verbot von Bildern nicht gemeint sein kann. Warum? Gott selbst gebietet an mehreren Stellen ausdrücklich Bilder von Geschaffenem anzufertigen. Ich weiß, es ist noch relativ früh am Morgen, aber kommt schon jemand auf eine Idee? Wo hat Gott selbst darstellende, bildende Kunst befohlen, in Auftrag gegeben? Die eherne Schlange, genau. In der Stiftshütte wo? Was alles genau, da sehen wir zum einen die Cherubim. Du sollst dir kein Bildnis machen dessen, was im Himmel ist. Bezieht natürlich die Cherubim mit ein. Und Gott selbst befiehlt dann im scheinbaren Gegensatz zu seinem Gebot, dass auf der Bundeslade Cherubim, goldene, abgebildet sein sollen. Und gleich nochmal die gleichen Cherubim, auch am Vorhang, der den Tempel vom Allerheiligsten oder in der Stiftshütte den Vorderraum vom Hinteren vom Allerheiligsten trennt. Und wenn wir nochmal beim Tempel bleiben, wo tauchen da nochmal Tierabbildungen auf? Draußen vor dem Tempel, das eherne Meer ruht auf 12 gegossenen Rindern. Also schon allein im Tempel haben wir eine ganze Reihe von Abbildungen, die dem wörtlichen Verständnis, dass man überhaupt kein Bild machen dürfte, wenn man diesen Vers isoliert nimmt, eindeutig widersprechen. Und dann natürlich auch noch die eherne Schlange, die Mose ausdrücklich auf Gebot des Herrn anzufertigen hatte. Das alles wäre verboten, wenn wir das Bilderverbot so eng verstehen müssten, wie der Islam zum Beispiel es tut. Da Gott selbst ganz anderes gebietet, ist logisch, dass es so nicht gemeint sein kann. Es ergibt sich auch aus dem direkten Zusammenhang des Gebots, denn das geht ja weiter. Und wir müssen immer wieder fragen, was ist eigentlich der Sinn, worum geht's? Was ist die Zielrichtung eines Gebots? Und da sagt Vers 5, wirf dich nicht vor ihnen nieder, so wörtlich. Meistens übersetzt, bete sie nicht an, das meint das Gleiche, denn das sich niederwerfen ist eine Geste der Anbetung. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das ist der Punkt. Wir kennen die Geschichte vom Standbild Nebukadnezars und den drei Freunden Daniels. Das Bild ist nicht das Problem. Wenn Nebukadnezar dieses Bild anfertigen hätte lassen, um es einfach in seinen Palastanlagen aufzustellen und um diese damit zu verzieren. Wahrscheinlich war das Bild wesentlich dekorativer als manches an moderner Kunst, was heute in unseren Städten um teures Geld vor sich hinrostet. Oder denken wir auch an den Züchter einer prämierten Brieftaube, der gewinnt einen Preis, bekommt einen Pokal mit einer Taube mit nach Hause. Steht in keinem Widerspruch zu unserem Gebot. Es ist ein Ausstellungspokal und kein Gott. Nur anbeten darf er es nicht. Das ist der Punkt. Und darum ging es beim Standbild des Nebukadnezar. Das war von Nebukadnezar nicht einfach als dekorativer Gegenstand gedacht, sondern die Menschen sollten darin davor niederfallen und dieses Bild anbeten. Und da können die drei Freunde Daniels, Sadrach, Mesach und Abednego keinesfalls mitmachen. Sie bleiben eisern stehen. Denn solche Verehrung und Anbetung gebührt nur Gott. Auch für Israel war nicht das goldene Kalb an sich das Problem. Wenn die ihre Ringe zusammengeworfen hätten, ihren Goldschmuck und hätten gesagt, wir wollen unseren Lagerplatz zentral verschönern, machen ein goldenes Kalb, damit es besser aussieht, nur trister Wüstensand und Steine, wenn die mit ihrem Gold nichts Besseres anzufangen wissen, na denn, sollen sie machen. Nicht das Problem. Das Problem ist der Tanz ums goldene Kalb. Dass sie sagen, das ist unser Gott. Der hat uns aus Ägypten geführt. Es geht nicht darum, dass wir Bilder machen. Es geht darum, dass wir sie nicht für Gott halten. Und dann sagt, wir haben noch die Verse, die sehr harten und spöttischen Verse aus der Lesung Jesaja 44 in Erinnerung 9 bis 23, wo Gott durch seinen Propheten Jesaja sehr spöttisch sagen lässt, überlegt doch mal, was für einen Wahnsinn ihr da betreibt. Ihr geht hin, fällt einen Baum, das eine Stück nehmt ihr, spaltet's klein, macht Holzkohle draus oder direkten Feuer, bratet eure Lammkeilen draus, verbrennt's zu Asche und die andere Hälfte schnitzt ihr um zu einem Gott und fällt vornieder. Ist doch ein und derselbe Baum. Den einen macht er zu Asche, den anderen zu einem Gott. Durch eure eigene Kraft. Völliger Unsinn. Also es geht nicht um Bilder an sich, es geht darum, dass wir nicht auf Bilder unser Vertrauen setzen. Ich verweise nochmal auf die letzte Predigt zu dieser Frage, was ist ein Gott? Und auf die Antwort Luthers, ein Gott heißt der, von dem man alles Gute erhofft und Zuflucht hat in allen Nöten. Woran dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, das ist dein Gott. Das müssen wir auch fürs Weitere dieser Predigt mitnehmen. Woran dein Herz hängt und worauf du dich verlässt, wo wir unsere Hilfe erwarten, unseren Schutz. Gerade wenn es um Schutz geht, vor Unfall, vor allem Möglichen, da merken wir, wie die Frage des Götzenbildes ganz relevant wird. Weil es darum nicht geht, zum Beispiel in Abbildungen in Kinderbibeln oder Flanellbilder, die vielleicht im Kindergottesdienst verwendet werden, oder schon gar nicht die Bilder, die wir hier auch über den Beamer an die Wand schmeißen, können die wir problemlos verwenden. Ich kann euch vergewissern, ich knie nicht zu Hause vor meinem Notebook und bete die Bilder an, die da gespeichert sind. Ich knie nicht mal vor meiner Frau, obwohl die viel schöner ist. Nur einmal, glaube ich, da habe ich vor ihr gekniet, als ich ihren Antrag gemacht habe. Aber das ist lange her, war einmal. Nein, nicht die Bilder sind das Problem, sondern wie wir mit ihnen geistlich umgehen. Und genau da sehen wir das Problem der orthodoxen und katholischen Bilderverehrung. Zwar unterscheiden beide Kirchen ausdrücklich zwischen Verehrung und Anbetung. In der Theorie ihrer Lehre, Bilder sollen nur verehrt und nicht angebetet werden. Theoretisch soll auch die Verehrung nicht den Bildern gehören, sondern den Personen, die darauf abgebildet sind. Es kann Christus sein, Maria oder auch irgendwelche Heiligen. Diese Bilder werden verstanden als Symbol, die das Abgebildete vergegenwärtigen. Bisschen komplizierte Vorstellung, trotzdem magisch und falsch. Dabei wäre ja auch wieder gegen Bilder von Maria, den Aposteln, sonstigen Männern und Frauen der Kirche, auch sogar von Jesus selbst nichts grundsätzlich einzuwenden. Da stimme ich der orthodoxen Argumentation durchaus zu, denn Gott hat uns selbst von Jesus ein Bild gegeben, in dem Jesus Mensch geworden ist. Das Kind in der Krippe, der gute Hirte, der Mann am Kreuz, das alles sind Bilder, die uns die Bibel selber gegeben hat. Wenn Jesus die Blinden heilt, die 5000 speist, den Sturm stillt, das sind Bilder von Geschichten und Ereignissen der Bibel, können wir darstellen. Dürfen wir ebenso benutzen wie das Bild von Jesus als dem Lamm Gottes oder eben auch davon an unserem Fenster das Bild der Taube als Symbol des Heiligen Geistes. Denn auch das ist uns von Gott gegeben. In der Taufe Jesu kommt der Heilige Geist herab in Gestalt. Ganz wörtlich im Griechischen. Also wir haben da wirklich eine real sichtbare Gestalt zu denken in einer Taube. En Morphe. Kommt Jesus herab als ein Bild, das Gott uns selbst gibt. Und diese Bilder dürfen wir auch verwenden. Die Gefahr ist, dass diese äußeren Dinge sich verselbstständigen. Dann richtet sich die Verehrung und Anbetung nicht mehr auf die Gegenstände selbst. Sie weisen nicht mehr auf Jesus hin, sondern sie werden selbst zu wundertätigen Gnadenbildern und stellen sich damit zwischen uns und Gott. Dieser Gefahr sind sowohl die orthodoxe wie auch die katholische Kirche auf breiter Front erlegen. Schon Calvin hatte darauf hingewiesen, dass die Unterscheidung von Verehrung und Anbetung nichts anderes ist als eine Täuschung. Solch eine Unterscheidung ist schon in der theoretischen Lehre nicht durchzuhalten, denn Verehrung und Anbetung liegen viel zu nah beieinander, als dass man sie sauber voneinander trennen könnte. Erst recht funktioniert das nicht in der Volksfrömmigkeit. Außerdem kommt auch Verehrung allein Gott zu. Also selbst wenn man die Verehrung sauber und glasklar von der Anbetung trennen könnte, kommt keinem Bild und keinem Menschen geistliche Verehrung zu, sondern allein Gott. Und so sehen wir, wie es in diesen beiden Kirchen dann von wundertätigen Ikonen und Gnadenbildern nur so wimmelt. Und dann wird das Vertrauen mehr und mehr auf menschengemachte tote Gegenstände gesetzt und nicht mehr auf den lebendigen Gott. Ich erinnere mich, wie uns einst ein Katholik voller Freude erzählte, dass er ein neues Auto bekommt. Und begeistert erzählt er weiter, dass er jetzt auch seinen heiligen Christophorus sucht. Auf der einen Seite links als Schlüsselanhänger, auf der anderen als Autoplakette klebt man zum Schutz vor Unfall und so weiter ins Auto den heiligen Christophorus. Und so was Ähnliches hatte er sich vor Jahren in der katholischen Kirche weihen lassen. Den hängt er dann vorne ins Auto. Christophorus gilt auch als Schutzpatron der Autofahrer. Gerade mit diesen ganzen Schutzpatronen merken wir ja genau, was ist dein Gott, worauf du dein Vertrauen setzt, wovon du Schutz und Hilfe suchst. Und wenn ich vom heiligen Christophorus oder so einer Plakette Schutz und Hilfe suche, wird sie mir zweifelsfrei zum Gott und ist unzweifelhaft ein grober Verstoß gegen diese Gebote. Die katholische Kirche hat den heiligen Christophorus zwar offiziell aus dem heiligen Kalender gestrichen, weil sich geschichtlich nicht nachweisen lässt, ob es ihn überhaupt gegeben hat, aber Christophorus-Figürchen zum Schutz der Autofahrer werden weiter kirchlich offiziell gesegnet. Und dann setzt sich das Vertrauen beim Autofahren eben nicht mehr auf den lebendigen, unsichtbaren Gott, es richtet sich auf ein von Menschenhand geschaffenes Figürchen. Der lebendige Gott wird Schritt um Schritt ausgestaltet und beiseite gestellt und menschliches Schalten und Walten tritt in den Vordergrund. Wie in den alten heidnischen Kulten wird mit dem Herstellen solcher angeblich heiliger Figuren jede Menge Geld gemacht. Ich vermute, ihr könnt dann nach Lourdes, Fatima und wo auch immer mit Jogoria und alle möglichen sonstigen Heiligtümer fahren. Dann wird da üppig Reibach gemacht. Der Schutz Gottes wird menschlich verfügbar, handhabbar und verhandelbar, nämlich käuflich gemacht. Genau das, was Jesus einst wutentbrannt mit der Peitsche in der Hand vom Tempel vertrieben hat. Mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr habt eine fromm getarnte Räuberhöhle daraus gemacht. Wir haben in diesen Vorgängen natürlich alle Elemente heidnisch-magischen Götzendienstes. Genau den hat unser Gebot im Visier und lehnt ihn ab. Und das alles vermittelt durch die Institution Kirche. Der heilige Christophorus reicht alleine ja nicht aus. Es genügt ja nicht, dass ich irgendwo in einen Laden gehe und mir ein Bildchen vom Christophorus kaufe und den ins Auto hänge. Da hilft nichts, ist nur Papier. Der Unterschied macht der geweihte Priester. Nur der geweihte Priester hat die Macht, die göttlichen Wirkkräfte auf dieses Figürchen, Bildchen etc. zu übertragen. Nicht das Vertrauen des Autofahrers auf den lebendigen Gott ist noch gefragt, sondern das Vertrauen in einen gewaltigen menschlich-magischen Machtapparat. Der geistliche Stand der Priester spielt in alledem eine herausragende Rolle. Er schließlich, der geweihte Priester, ist der Einzige, der diese Teilhabe an der göttlichen Gnade und Wirkkraft gültig vermitteln kann. Und so wird der Gläubige ganz von anderen Menschen und menschlichen Institutionen abhängig gemacht. Der Vorhang zum Allerheiligsten, der in der Todesstunde Jesu von oben bis unten zerrissen ist, wird von unten nach oben wieder zugenäht. Besonders deutlich sehen wir das in der orthodoxen Ikonostase. Die Ikonostase ist besonders in den großen Kirchen eine gewaltige Wand, wie wir sie hier auf diesem Bild sehen, von heiligen Bildern. Sie trennen das Kirchenschiff, den Hauptteil, in dem sich die Gläubigen zum Gottesdienst versammeln, und den Altarraum. Und den Altarraum darf nur der Priester und die Diakone betreten. Die Königstür, das ist hier auch deutlich erkennbar in der Mitte, oder auch hier dann zwischendrin, öffnet den Weg immer in Richtung Osten zum Altarraum hin. Das Allerheiligste wird in alttestamentlicher Weise wieder nur vom Priester betreten. Der freie Zugang des Sünders zu Gott, den Jesus durch sein Blut, durch seinen Kreuzestod erworben hat, wird wieder im Grunde ganz sprichwörtlich zugemauert mit Bildern abgetrennt. Christus wird von seiner Gemeinde getrennt durch eine Mauer von Heiligen. Wir sehen, wie aktuell das Bilderverbot nach wie vor ist. Es wird heute sogar wieder viel aktueller als in den letzten Jahrhunderten. Da hat man sich vielleicht auf Schornsteinfeger, vierblättrige Gelbkleeblätter und Ähnliches begrenzt. Heute gucken wir schlicht in einen Gartenkatalog, was es da alles an Angebot für Gartenambiente gibt. Und dann sehen wir, es wimmelt nur von Buddhas, von Gnomen, von Elfen, Waldgeistern, Trollen und allem Möglichen. Der Crazy Buddha, das ist der kleine Dicke oben rechts, bringt besonders viel Glück, wenn man ihm dreimal am Tag den Bauch streichelt. Ich weiß nicht, ob man da noch viel zu sagen muss. In all dem wird der Zusammenhang zum ersten Gebot sehr deutlich. Man kann deshalb das Bilderverbot sehr wohl auch als Teil des ersten Gebots verstehen. Wir sehen aber auch, dass es richtig sein dürfte, dieses Gebot als eigenständiges zu haben. Es hat unzweifelhaft auch seinen eigenen Akzent. Es geht nicht nur darum, dass wir keine anderen Dinge zu Göttern machen. Ich denke, es schließt schon auch mit ein, dass wir Jahwe selbst nicht abbilden sollen. Die wörtlich genommen wäre zwar durch das zweite Gebot allein ein Abbild Gottes noch nicht zwingend verboten. Es heißt nicht, du sollst dir kein Bild von Gott machen. Da ist übrigens die revidierte Elberfelder, ich habe extra nochmal nachgeguckt, sowohl im Griechischen wie im Hebräischen, definitiv falsch. Die sagt, du sollst dir kein Götterbild machen. Das steht in keiner Übersetzung da. Sondern es heißt, du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, dass du anstelle Gottes anbetest. Und doch weist uns das Bilderverbot vom Grundsatz auf diesen Punkt, dass wir Gott, den Vater selbst, nicht abbilden. Warum? Wenn wir überlegen, was können wir denn abbilden? Normalerweise nur Materielles. Gott aber ist Geist und nicht Materie. Gott ist Geist. Und wir sollen ihn, so sagt Jesus, der Frau am Jakobsbrunnen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und Gott, der Vater, entzieht sich typischerweise auch in der Bibel jeder Abbildung. In Jesus wird er sichtbar, greifbar, materiell Mensch. Aber er selbst, die erste Person der Dreieinigkeit, bleibt unsichtbar. Auch in den Thronvisionen, wenn sich der Himmel öffnet und der Wohnraum Gottes sichtbar wird, in Visionen verhüllt er seine persönliche Herrlichkeit. Wir wissen, auch wenn er dem Mose begegnet, wenn er anderen begegnet, es ist die Wolke, keiner sieht den lebendigen Gott selbst. In Offenbarung 4 sieht Johannes den Thron, und was sieht er auf dem Thron? Das Lamm. Eben wieder das Bild, das Symbol, das uns von Gott selber gegeben ist. Jesus ist natürlich kein Lamm, aber er symbolisiert das Passahlamm. oder dieses Ihn. Abbilden können wir nur Geschöpfliches. Und das heißt, wenn wir Gott selbst in irgendeiner Weise abbilden, dann ziehen wir ihn damit unvermeidlich auf die Ebene des Geschaffenen herab. Und das ist der Schritt, vor dem Römer 1,22 folgende nachdrücklich warnt. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unverweslichen Gottes, der über allem Sein steht und der Ewige ist, verwandelt in das Gleichnis eines Bildes von verweslichen, von geschaffenen, vergänglichen Menschen und Vögeln, von vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat sie Gott dahingegeben. In jeder Abbildung des Schöpfers wird die Grenze zwischen Schöpfer und Geschöpf zwangsläufig niedergerissen. Der Schöpfer wird damit in den Grenzen des Geschöpflichen gefangen. Gott aber ist unendlich. Er sprengt unsere Vorstellungskraft. Und deshalb sollen wir ihn nicht einsperren in den begrenzten Bildern der Schöpfung oder, was noch viel gefährlicher ist, unserer Fantasie. Das schleicht sich viel leichter ein, dass man sich in seinen Gedanken, in seinen Vorstellungen falsche Gottesbilder macht. Auch da gilt, jedes Bild von Gott ist immer ein Zerrbild. Ganz egal, ob es ein materielles Bildnis ist oder ein Bild in unseren Gedanken. Die einen haben das Bild vom lieben Gott. Wahrscheinlich ganz weit verbreitet, das meist verbreitete heute, der liebe Gott, der gar nicht anders kann, als durch die Finger zu sehen, fünfe gerade sein zu lassen. Vergeben ist schließlich sein Geschäft. Und schon hat man aus Gott einen harmlosen Opa gemacht. Andere haben das Bild vom ohnmächtigen Gott, weil sie mit dem Leid in der Welt nicht klarkommen, weil sie nicht verstehen können, wie Gott bestimmte Dinge tun und zulassen kann, flüchten sie sich in ein Bild von Gott, der eben nicht die Kraft hat, seinen guten Willen in dieser Welt durchzusetzen. Wieder andere, heute wahrscheinlich relativ selten, zumindest im christlichen Bereich, haben das Bild vom strafenden Gott. Der war wahrscheinlich im 19., Anfang 20. Jahrhunderts mehr verbreitet. So ein kleiner grinsender Sadist mit der großen Keule in der Hand, der steht den ganzen Tag hinter uns und wartet nur auf den winzigsten Fehler, damit er uns mit Wonne so richtig eine überbraten kann. Und vor diesem Gott leben sie den ganzen Tag mit eingezogenem Genick. Heute bastelt man sich einen Gott, der angeblich in allen Religionen derselbe sei. So forderte im Sommer der hannoversche Landesbischof Ralf Meister, dass die Pfarrer mehr als bisher auf andere Religionen zugehen und kooperieren. Das ist nichts anderes als die Aufforderung, habt andere Götter neben Gott. Ein direkter Verstoß gegen das erste Gebot. Oder denken wir weiter an die Anbiederung an den Islam. Dabei ist glasklar, dass diese Weltanschauung, die den Sohn Gottes leugnet, niemals denselben Gott anbeten kann, der in seinem Sohn Mensch geworden ist. Denn das Vater-Sohn-Verhältnis ist das schlechthin Wesentliche für den Gott der Bibel. Der Blick auf diese eine Tatsache genügt vollkommen. Wir müssen gar nicht auf all das Menschenverachtende, Frauenverachtende, Gewalttätige und Unwahrhaftige in dieser Weltanschauung verweisen. Allein der Blick auf den himmlischen Vater und seinen Sohn schafft hier vollständige Klarheit. Man braucht kein einziges Wort mehr darüber zu verlieren. Und nichtsdestotrotz bereitet derzeit die Badische Landeskirche den Weg für gemeinsame Gottesdienste mit Muslimen. Sie hat ebenfalls in diesem Sommer ein Papier veröffentlicht, das sich am Gedanken einer christlich-muslimischen Weggemeinschaft orientiert. Muss man sich mal so auf dem Hintergrund der Heiligen Schrift auf der Zunge zergehen lassen. Einer christlich-muslimischen Weggemeinschaft. Was sagt Gottes Wort zu einer solchen christlich-muslimischen Weggemeinschaft? Psalm 1, Vers 1. Wohl dem, der nicht tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter, die den Vater und den Sohn leugnen, sitzen. Alles gesagt zum Stichwort christlich-muslimische Weggemeinschaft. Trotzdem zimmert die Badische Landeskirche unverdrossen weiter an ihrem christlich-muslimischen Götzenbild und wirbt für Gottesdienste, bei denen nicht nur Muslime ihre muslimischen Texte verlesen können, sondern auch insgesamt der Gottesdienst von Imamen und Pfarrern gemeinsam gestaltet wird. Zwar, so muss man selber eingestehen, könne hier der Eindruck einer gemeinsamen Religion entstehen, wäre natürlich ein Missverständnis, wir dürfen uns alle entspannt zurücklegen. Vielmehr geht es darum, sein eigenes, also in diesem Fall das muslimisch eigene, auch im gottesdienstlichen Rahmen, nämlich dem christlichen Gottesdienst, auszusprechen. Na dann, im Klartext, auch im christlichen Gottesdienst soll die Anbetung Allahs und anderer heidnischer Götter möglich sein. So harmlos wohl doch nicht. Und so zimmert man sich selbst politisch korrekte, aber eben endzeitlich antichristliche Götzenbilder. Liebe Geschwister, wenn wir bedenken, wie hier Kirchenfürsten im Haus und vor dem Angesicht Gottes der Anbetung fremder Götter die Tür öffnen und damit unverfroren dem Allmächtigen direkt den Krieg erklären, um nichts anderes geht's. Unverfroren dem Allmächtigen direkt den Krieg erklären, dann darf es uns nicht wundern, wenn dieser Allmächtige den Fehdehandschuh aufnimmt und uns zum Beispiel eine Regierung gibt, die man wohl durchaus als Geisel Gottes bezeichnen kann. Eine Zornesrute Gottes, mit der er unser gottloses Volk schlägt und straft für seine Empörung gegen ihn. Wenn unser Volk von dieser Geißel Gottes frei werden will, wird es keinen anderen Weg geben, als dass es sich wieder neu demütigt unter die Hand Gottes. Dass es Buße tut, angefangen in den sogenannten Kirchen und christlichen Gemeinden, Buße tut für seine gotteslästerliche Auflehnung gegen den Allmächtigen, um Vergebung bittet, sich von allen Göttern und Götzen und selbstgemachten Bildern trennt konsequent und den Namen des Herrn anruft in Gebet und Flehen. Und beten wir, dass eine solche Umkehr in unserem Volk möglichst bald geschieht. Amen.